Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Mit Ingo Lierheimer. Die Europäische Union hat Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina beschlossen, nach über 21 Jahren Wartezeit. Wann die Gespräche beginnen, ist noch unklar. Vedran Cihic, Südosteuropa-Forscher mit bosnischen Wurzeln vom Österreichischen Institut für internationale Politik in Wien, ordnet diese Entscheidung kritisch ein.
Bosnien hat sich in der Substanz nicht wahnsinnig viel bewegt. Also es hat 2-3 Reformen auf den Weg gebracht, sehr viel weniger, als die Europäische Union noch vor Jahren bei diesen 14 Punkten definiert hat. Und die bosnischen Politiker haben das grüne Licht nicht verdient. Das geopolitische Momentum hat für Bosnien gesprochen. Die Europäische Union hat ja seit einiger Zeit Angst, dass sie den Einfluss am Westbalkan verliert. Die große Angst ist einerseits Russland und andererseits auch China.
Ein Thema in dieser Ausgabe von Politik und Hintergrund, in dem wir uns auch mit der Auseinandersetzung um das geplante Gedenkzentrum für die Opfer des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds beschäftigen, sowie mit dem Zustand der SPD. Wohin steuert die Kanzlerpartei? Die EU-Staaten haben auf ihrem Gipfel in dieser Woche nicht nur Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina beschlossen, sondern auch ihre Unterstützung für die Ukraine gegen die russische Aggression betont. Allerdings hat diese Solidarität Risse bekommen. Zum einen wird es nach den massiven Protesten der Landwirte wieder Zölle auf ukrainische Lebensmittel geben. Das ist ein Beispiel. Ein anderes sind die Waffen- und Munitionslieferungen, die an Grenzen stoßen, aber auch grundsätzlich diskutiert werden. Gerade, vor allem in Deutschland, das nach Angaben der Bundesregierung mittlerweile rund 28 Milliarden Euro für die militärische Unterstützung der Ukraine bereitgestellt oder fest eingeplant hat. Die Gesellschaft hat die kontinuierlichen Waffenlieferungen inzwischen verinnerlicht. Politisch wird aber diskutiert über den Weg zu einem Ende dieses Krieges. Ich spreche gleich mit einem Politikwissenschaftler darüber. Zunächst aber beleuchtet Alina Hans, wie vor diesem Hintergrund der Begriff Pazifismus zum Teil neu definiert wird oder werden müsste.
Politikwissenschaftler Johannes Ludwig stellt fest, Deutschland redet ganz anders über Waffen als noch vor dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022.
Also wenn man am Anfang, in der Anfangszeit, die ersten Tage, Wochen, wurde noch heftig und kontrovers diskutiert, ob überhaupt Waffen geliefert werden können und dürfen. In der letzten Zeit wird diese Frage eigentlich gar nicht gestellt, sondern es geht vielmehr darum, welche Waffengattungen denn jetzt noch geliefert werden dürfen. Das prominenteste Beispiel ist in der jüngsten Zeit jetzt die Debatte um die Taurus-Lieferung.
Die Entwicklung ist tatsächlich bemerkenswert. Anfangs diskutierte Deutschland noch über Helme und Schlafsäcke, die an die Ukraine geliefert werden sollten. Später kamen Flugabwehrsysteme dazu, dann sogar Kampfpanzer. Auch wenn sich Kanzler Olaf Scholz sträubt, den Marschflugkörper Taurus zu liefern, inzwischen scheint fast alles möglich. Bei seiner Taurus-Entscheidung weist der Kanzler die Mehrheit der Deutschen hinter sich. Viele befürchten, Deutschland könne Kriegspartei werden. Waffenlieferungen seien nicht der einzige Weg, um den Krieg zu beenden, sagt die Friedensaktivistin Susanne Weipert.
Und das bedeutet ja noch lange nicht zu kapitulieren, sondern es bedeutet einfach nur überhaupt erst mal, also wieder in die Gespräche zu gehen. Das bedeutet für mich aber auch, das Drohpotenzial gegenüber Russland auch tatsächlich maximal auszuschöpfen. Also bestimmte Sanktionen wurden bis heute nicht erlassen. Also auch da gibt es, glaube ich, auch viele Stellschrauben, die eben ab dieser Kriegslogik sind.
Susanne Weipert ist Koordinatorin der Kampagne Aufschrei, stoppt den Waffenhandel. Weipert selbst befürwortet Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber nicht alle 100 Organisationen, die Teil der Kampagne sind, können ihr da zustimmen. Von einer Friedensbewegung kann kaum die Rede sein. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine müssen sich die Friedensaktivisten neu finden. Denn Pazifismus scheint derzeit in der öffentlichen Debatte verpönt zu sein. Der Vorwurf, Personen wie Alice Schwarzer oder die ehemalige Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Margot Käßmann, setzten eine Kapitulation der Ukraine mit Frieden gleich. Friedensaktivistin Susanne Weipert entgegnet, dass es in dieser schwierigen Frage kein Schwarz-Weiß-Denken geben dürfe.
Dass Friedensproteste, Friedensforderungen oder Verhandlungsforderungen niedergeschrien werden, dass es keinerlei Auseinandersetzung mehr darüber geben kann, die in irgendeiner Form auch ergebnisoffen ist. Auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja nicht diejenigen sind, die darüber am Ende entscheiden. Aber so getan wird, als würde die Friedensbewegung in Deutschland, wenn sie hier eine Demonstration macht, dafür sorgen, dass Russland dann den Krieg gewinnt. Das ist ja absurd.
Auch wenn Pazifisten nie mit einer Stimme gesprochen haben, beobachtet Susanne Weipert einen Wandel. Weg von der bedingungslosen Forderung nach Frieden, hin zur Unterstützung der Ukraine. Jetzt seien Verhandlungen gefragt. Mit so einem Verständnis von Pazifismus kann Grünen-Politiker Anton Hofreiter heute nichts mehr anfangen.
Ich würde es mal so sagen, Pazifismus, glaube ich, ist eine in dieser gefährlich gewordenen Welt eine eher private Haltung. Aber politisch kommen wir angesichts der Aggression der imperialen Diktatur Russland eher zum Frieden, indem wir entsprechend selbst stark sind und indem wir entschlossen die Angegriffenen verteidigen.
Anton Hofreiter gilt als einer der lautesten Befürworter von deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine. Und das, obwohl er vor nicht allzu langer Zeit wohl noch große Sympathien für die Friedensaktivisten gehabt hätte.
Für mich persönlich war das ein gewisser Prozess, der über Jahre gelaufen ist, bis man sich dann irgendwann öffentlich äußert. Man äußert sich ja auch immer zuerst intern. Und gleichzeitig ist es natürlich eine intensive Befragung, wie man eigentlich so blind selbst sein konnte. Also man hätte es sehen können, ich habe es nicht gesehen. Und das ist etwas, womit man schon mit einer gewissen Härte mit sich selbst sich befragen sollte.
Der bayerische Grünen-Abgeordnete sagt im Gespräch, für den Frieden in der Ukraine würde er noch heute auf die Straße gehen. Nun aber ist ihm klar, Frieden schaffen könne man in diesem Krieg nur, wenn man die Ukraine mit Waffen unterstützt.
Friedensaktivismus ist in meinen Augen in den jetzigen Zeiten alles dafür zu tun, dass dieser Krieg möglichst schnell zu Ende geht und echter Frieden kommt. Und das bedeutet, so paradox es einem im Moment erscheinen mag, die Ukraine so stark zu unterstützen, wie man kann.
Hofreiter eckt mit seiner deutlichen Position für die militärische Unterstützung der Ukraine an. Der Streit zwischen Befürwortern und Gegnern von immer mehr Waffenlieferungen an die Ukraine scheint verhärtet, wie der Politikwissenschaftler und Autor Johannes Ludwig beschreibt.
Hier findet eine künstliche Polarisierung der Debatte auch statt. Also auf der einen Seite wirft man sich vor, Kriegstreiber zu sein. Auf der anderen Seite steht der Begriff des Lumpenpazifismus. Und dadurch, dass die Debatte derart polarisiert ist, habe ich den Eindruck, dass eine vernünftige und tatsachenbasierte Auseinandersetzung oft gar nicht mehr möglich ist.
Viele, die sich früher aus der Mitte der Gesellschaft für Gewaltfreiheit und Abrüstung eingesetzt hätten, fühlten sich heute politisch heimatlos. Denn auch die Friedensbewegung könne das nicht auffangen, sagt Ludwig. Der Politikwissenschaftler hat ein Buch geschrieben, Abschied vom Pazifismus? Seine These? Die Friedensbewegung muss sich reformieren und von jahrzehntealten Mantras verabschieden.
Frieden schaffen ohne Waffen ist ein ganz prominentes Beispiel, mit dem ganz, ganz viel gemeint war in den 80er Jahren. Aber es wirkt weltfremd oder fast schon wie eine Realitätsverweigerung, wenn ein solcher Slogan heute auf die Situation in der Ukraine appliziert wird. Er wirkt eigentlich fast schon zynisch. Frieden schaffen ohne Waffen, das klingt so, als wolle man über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg in der Ukraine einen Frieden schaffen, der aus meiner Perspektive aber diesen Namen gar nicht verdient, weil er die Dimension der Gerechtigkeit oder auch den absoluten Schutz der Menschenwürde, der für einen Frieden garantiert sein müsste, nicht mehr respektiert.
Pazifismus, das scheint inzwischen fast ein Schimpfwort zu sein, sagt der Autor Johannes Ludwig. Trotzdem dürften Friedensaktivisten sich nicht selbst als Opfer sehen. Nur so könne die Friedensbewegung wieder eine relevante Stimme werden. Denn die Debatte hat sich längst weiterentwickelt.
Bilanziert Alina Hans in ihrem Beitrag zum Pazifismus heute. Politisch weiterentwickelt hat die Debatte auch der SPD-Fraktionsvorsitzende im Deutschen Bundestag Rolf Mützenich. Hier noch einmal seine unlängst im Bundestagsplenum aufgeworfene Frage.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann?
Der Gedanke Mützenichs ist jetzt über eine Woche alt. Die Debatte darüber wird seitdem nicht ruhiger, sondern im Gegenteil immer intensiver. Kritik hagelt es von der Union, von den Koalitionspartnern in der Ampel, also Grünen und FDP, aber auch in der SPD finden sich viele ablehnende Stimmen. Die prominenteste ist die des Verteidigungsministers Boris Pistorius, der sich von Mützenichs Äußerung klar distanziert hat. Und der SPD-Politiker Michael Roth, der Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses ist, stellt fest,
diese ganzen Konflikte und Streitereien über etwas, was die Ukraine gar nicht braucht, nämlich Bodentruppen, über etwas, was die Ukraine nicht bekommen soll, nämlich Taurus, und über etwas, was auch zur friedlichen Lösung derzeit nicht beitragen kann, nämlich eingefrorene Konflikte, darüber zu streiten, hilft ja der Ukraine nicht.
Aber Mützenich hält an seiner Äußerung fest und wird dabei auch von den Parteivorsitzenden gestützt. Was ist los in der SPD? Das will ich jetzt mit Professor Wolfgang Schröder besprechen. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Hallo, Herr Schröder.
Ja, schönen guten Tag.
Wie erklären Sie sich denn die Positionierung von Rolf Mützenich?
Die SPD ist traditionell Friedenspartei und in diesem Sinne versucht sie auch den Eindruck zu erwecken, wir sind da keine, die den Blankoscheck für diejenigen austeilen, die da gerade in den Krieg involviert sind, sondern wir versuchen genauso alles hinzubekommen, was auf diplomatischem Wege dazu beitragen könnte, diesen Krieg möglichst schnell zu beenden. Das ist die parteistrukturelle historische Dimension und bei Mützenich individuell gibt es die Dimension, dass er ja aus der Friedens- und Konfliktforschung kommt und von Anfang an den Kurs des Kanzlers mit der Zeitenwende sehr skeptisch bis kritisch gesehen hat und vor allen Dingen aus einer loyalen Parteiposition heraus dann diesen Kurs gestützt hat, ohne dass er inhaltlich wirklich grundlegend überzeugt war, dass das der richtige Weg ist.
Aber jetzt ist es ja auch so, dass der Parteivorstand Mützenich durchaus stützt und auch der Bundeskanzler Mitte der Woche in seiner Regierungserklärung zwar deutlich gesagt hat, dass es keinen sogenannten Diktatfrieden für die Ukraine geben darf, das Wort einfrieren aber gar nicht in den Mund genommen hat. Also das heißt, es wird doch auch hingenommen, dass Mützenich mit seiner Position doch großen Raum bekommt. Oder ist das keine strategische Ausrichtung?
Das mit der Strategie kann man häufig immer erst im Nachhinein rekonstruieren. Tatsache ist, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen, Akzentsetzungen gibt. Tatsache ist aber ebenso, dass die Bundesrepublik Deutschland unter Federführung des Bundeskanzlers an der Spitze der Koalition in Europa steht, die alles tun will, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert und mit allen Kräften unterstützt wird. Und gleichzeitig darf es kein Involviertsein der Bundesrepublik in diesen Krieg und damit auch der NATO in diesen Krieg geben. Das ist die Gratwanderung, die da zu bestehen ist. Und das hat natürlich Nuancen, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Entwicklung der Einstellungen in der Bevölkerung. Man konnte ja auch sehen, dass dieses zögerliche Verhalten, was Scholz immer wieder bei neuen Waffentypen an den Tag legt, dass dies von der Mehrheit der Bevölkerung honoriert wird. Und in diesem Sinne ist diese Gratwanderung ein Stück weit auch Unterstützung der Ukraine, aber gleichsam auch ein Aufnehmen dieser friedenspolitischen Position, die jenseits der bellizistischen Dimension angesiedelt sind.
Das ist natürlich schon ein großer Spagat, der sich jetzt in der Partei abzeichnet. Sehen Sie das als legitim an, mit diesem Thema vielleicht auch sich für den Wahlkampf zu positionieren? Als Kanzlerpartei?
Naja gut, es sind ja zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite die logistische Unterstützung und normative dabei sein bei der Ukraine und auf der anderen Seite auch das Bemühen, die Bevölkerung da einzubinden, anschlussfähig zu sein und sie nicht zu verprellen. Und die Ängste, die eben vorhanden sind im Hinblick auf ein stärkeres Involviertsein der Bundesrepublik, das kann man nicht ganz ignorieren, wenn man als Volkspartei eine Breite aufnehmen muss. Und insofern sind diese Spagate, die da in der Tat im Raum stehen, ja nichts Neues, sondern sind eher Kontinuität. Wenn man an die Debatte über den NATO-Doppelbeschluss Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre zurückdenkt, wo Schmidt vorgebracht ist, die Partei erstmal in Loyalität ein Stück weit das unterstützt hat und gleichsam eine Riesendimension von unterschiedlichen Positionen sich offenbarte, die am Ende dann auch dazu führten, dass dieser Beschluss für den NATO-Doppelbeschluss wieder torpediert werden konnte.
Sie sagen, es ist wichtig und nachvollziehbar, dass man die Ängste in der Bevölkerung aufnimmt. Trägt denn der Kanzler nicht selbst dazu bei, diese Ängste zu schüren, indem er immer wieder auch betont, man müsse unbedingt verhindern, dass es zu einem Atomkrieg komme?
Ja, das bin ich mir auch unsicher, ob das so glücklich ist. Aber was wir hier verhandeln, das können wir eigentlich in allen anderen Politikbereichen auch ähnlich identifizieren, dass eine Volkspartei, selbst wenn sie von der elektoralen Zustimmung jetzt nicht mehr die Gewichte erreicht, die sie in den 70er, 80er Jahren noch hatte, aber auf der programmatischen Ebene dann doch ein Angebot für die gesamte Bevölkerung machen will, dass die eben auch in Kauf nehmen muss, dass unterschiedliche Positionen nebeneinander stehen. Aber das Entscheidende für die Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik ist ja, dass es eine klare Option für die Unterstützung der Ukraine gibt, dass es keinen Diktatfrieden geben wird und dass es auch vor allen Dingen in den Händen der Ukraine selbst sein muss, zu entscheiden, wie weit sie gehen und wann sie selbst denken, dass man vielleicht auch andere Optionen einschlagen kann.
In die Fraktion, in die SPD-Bundestagsfraktion, sind vor 2 Jahren sehr viele Jungsozialisten eingezogen und der Vorsitzende Rolf Mützenich hat da durchaus ein starkes Standing. Ist er tatsächlich dann vielleicht auch als Gegengewicht zur Regierung, zur eigenen Regierung zu sehen ein Stück weit?
Naja, der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei hat naturgemäß ein starkes Standing, weil es von ihm abhängt, die Loyalitäten, die Mehrheiten zu organisieren. Und damit kann er auch in einzelnen Bereichen durchaus andere Akzente setzen. Das haben wir zum Beispiel im Bereich der Schuldenbremse, wo der Kanzler ja bislang in trauter Eintracht mit dem Finanzminister jegliche Reformbemühungen gegenüber der Schuldenbremse abwehrt, während die Fraktion eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet hat, die genau dieses Ziel der Reform der Schuldenbremse evaluativ angehen soll. Und das bedeutet, er hat Macht, er kann Einfluss nehmen, er ist ein Stück weit auch der Counterpart in einer gemäßigten homöopathischen Form. Und das ist durchaus normal in diesem System.
Jetzt gab und gibt es ja viel Kritik an der Äußerung von Rolf Mützenich, die er vor einer Woche getätigt hat. Aus der Union, das ist nachvollziehbar, aber auch aus den Koalitionspartnern in der Koalition, also von FDP und Grünen und auch innerhalb der SPD gab es klare Absetzbewegungen. Die prominenteste kam vom Verteidigungsminister Boris Pistorius. Ist die SPD da jetzt auf einem rücksichtsloseren Kurs? Hat sie die Ampel mit Blick auf die Bundestagswahl im nächsten Jahr vielleicht schon aufgegeben?
Würde ich nicht so sehen, sondern die Konflikte, die Sie ansprechen, gab es von Anfang an, wurden von Anfang an auch offen ausgetragen. Wenn man nur an Herrn Roth denkt, der ja in Bündnis mit Hofreiter den Weg nach Kiew sehr früh angetreten ist, sehr offensiv die Unterstützung angemahnt hat bei allen neuen Waffentypen, währenddessen die Mehrheit eher zurückhaltend zögerlich gewesen ist. Also das ist ein permanentes Ringen um den richtigen Weg und das ist auch das, was für eine Demokratie angemessen ist, dass diese Konflikte sichtbar werden, dass sie ausgetragen werden. Und am Ende muss es halt eine Handlungsfähigkeit geben und die sehe ich gegenwärtig nicht gefährdet.
Professor Wolfgang Schröder, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel und seine Sicht auf die Positionierung der SPD. Vielen Dank, Herr Schröder.
Sehr gerne.
Ihr Platz ist in der europäischen Familie. Mit diesen warmen Worten verkündete der EU-Ratspräsident Charles Michel die Entscheidung, Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina aufzunehmen. Eine Entscheidung, die auch vor der Befürchtung zu sehen ist, das Balkanland könne sich Richtung Russland und China orientieren. Dem will man zuvorkommen, auch wenn noch nicht klar ist, wann die Beitrittsgespräche wirklich starten. Geduld sind die 3,2 Millionen Einwohner Bosnien-Herzegowinas aber gewohnt. Seit 21 Jahren sitzen sie quasi im Wartezimmer der EU. Und manche Bosnier wirken, als ob sie auch nicht mehr damit gerechnet hätten, aus dem Wartezimmer jemals aufgerufen zu werden.
Auch wenn sie mit uns die Verhandlungen beginnen, werden wir in 20 Jahren noch nicht beitreten. Ich glaube, wir werden mindestens 10 Jahre nicht aufgenommen. Auf jeden Fall wäre es gut für uns, aber auch für die EU.
Damit es aber überhaupt so weit kommt und die Beitrittsgespräche erfolgreich verlaufen, müssen auch die Bürgerinnen und Bürger Bosnien-Herzegowinas aktiv werden, sagt unser Korrespondent Oliver Schosch in seinem Kommentar.
Beim EU-Beitrittsprozess Bosnien-Herzegowinas ist es wie mit einem langen Tunnel, an dessen Ende sich alle Beteiligten Licht erhoffen. Bislang war man noch gar nicht im Tunnel. Die EU hat Bosnien nur aufgefordert, den Tunneleingang freizuräumen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass man den Tunnel überhaupt betreten kann. Der Beginn der EU-Beitrittsverhandlungen bedeutet, dass man im Tunnel angekommen ist und dass die Reise beginnen kann. Licht am Ende des Tunnels ist noch keins zu sehen. Bosnien-Herzegowina gilt immer noch als absoluter Problemkandidat. Ein ehemaliges Kriegsland, in dem sich die drei wichtigsten Bevölkerungsgruppen, Bosniaken, Serben und Kroaten, größtenteils wie Rivalen gegenüberstehen. Die dominanten Politiker, vor allem auf kroatischer und serbischer Seite, sind sogenannte Ethnonationalisten, also Leute, die vor allem für ihre eigene Bevölkerungsgruppe arbeiten und insbesondere für ihr engeres persönliches Umfeld. Diese Politiker gelten als korrupt, sie beeinflussen die Justiz und spalten das Land. Die bekannteste und auffälligste Figur ist Milorad Dodik, der Präsident der Republika Srpska. Seit rund 25 Jahren ist er in diesem serbisch dominierten Landesteil von Bosnien-Herzegowina an der Macht. Dodik ist ein Putin-Vertrauter, mehr noch als der serbische Präsident Aleksandar Vučić. Dodik hat dem russischen Präsidenten den höchsten Orden der Republika Srpska verliehen, nach der Großinvasion Russlands in die Ukraine. Vor wenigen Tagen sagte Dodik, dass er nicht aufhören werde, Putin zu treffen und zu besuchen und dass er beim Krieg gegen die Ukraine keine russische Aggression erkennen könne, sondern nur einen Stellvertreterkrieg der EU und der USA gegen Russland. Solche Aussagen machen eines völlig klar. Ein EU-Beitritt Bosnien-Herzegowinas wird niemals möglich sein, wenn Milorad Dodik die Republika Srpska weiter regiert. Nun wollen aber die meisten Bürger Bosnien-Herzegowinas den EU-Beitritt. Laut einer aktuellen Umfrage sind es fast 90% in der bosniakisch-kroatisch dominierten Föderation Bosnien-Herzegowina und immerhin gut 50% im serbisch regierten Landesteil. Das ist eine Mehrheit und die muss nun aktiv werden. Die Bürger müssen sich politisch engagieren und genau überlegen, wen sie wählen, und sie müssen Druck von unten aufbauen. Es muss eine neue politische Generation heranwachsen. Denn ein Milorad Dodik wird kein glühender Europäer mehr. Der bosnisch-österreichische Politikwissenschaftler Vedran Djihic sagt, Dodik fürchtet die EU wie der Teufel das Weihwasser, denn er weiß, dass er in einem europäischen Bosnien mit einer starken Gerichtsbarkeit im Gefängnis sitzen würde. Nun ist es an der Zeit, dass die Bürger in Bosnien ein wenig Weihwasser verspritzen.
Oliver Schosch kommentierte: Vor 13 Jahren wurde die rechtsextreme Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund, NSU, aufgedeckt. Es offenbarte sich eine neue Dimension des Rechtsterrorismus in Deutschland und es wurde auch klar, dass die Sicherheitsbehörden über Jahre völlig falschen Spuren hinterherliefen. Die Ampelparteien haben verabredet, dass ein Erinnerungsort und ein Dokumentationszentrum für die 10 Mordopfer des NSU-Terrors entstehen sollen. Die Bundeszentrale für politische Bildung hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser Ende Februar eine Machbarkeitsstudie dazu übergeben. Besonders heikel könnte jetzt die Frage werden, wo das Gedenkzentrum angesiedelt werden soll. Dietrich Karl Meurer.
Wir unterstützen die Errichtung eines Erinnerungsortes sowie eines Dokumentationszentrums für die Opfer des NSU. So steht es im Koalitionsvertrag der Ampel.
Ich finde das sehr gut. Ich freue mich darauf,
sagt Miral Şahin von der Interessengemeinschaft für die von türkischen Geschäftsleuten geprägte Kolbstraße im Kölner Stadtteil Mülheim. In der Kolbstraße zündeten 2004 die Rechtsterroristen des NSU eine Nagelbombe und verletzten 22 Menschen, zum Teil schwer. Miral Şahin hat als Ladeninhaberin den Anschlag miterlebt. An dem Vorhaben der Bundesregierung ist ihr besonders wichtig:
Dieses Dokumentationszentrum soll nicht nur für Betroffene sein, um Gottes Willen. Das soll Schüler und Studenten informieren, Menschen, die in Studiengängen oder in Seminare dorthin gehen und sich Informationen holen können, sich weiterbilden können. Das soll für Bildung sorgen.
Dieser Wunsch deckt sich mit den Vorstellungen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Der SPD-Politikerin ist es wichtig, dass ein Ort geschaffen wird, an dem nicht nur an die Verbrechen des NSU erinnert wird, sondern auch an das damalige Versagen der Behörden. Suchten die Ermittler doch über Jahre im Umfeld der Opfer nach Tätern, aber nicht im rechtsextremen Milieu.
Wir sind es den Angehörigen schuldig, einmal die Erinnerung an diese furchtbaren Morde aufrechtzuerhalten, aber auch aufrechtzuerhalten, was dort für Fehler auch seitens der Behörden gemacht wurden.
Im Auftrag der Ministerin erstellte die Bundeszentrale für politische Bildung eine Machbarkeitsstudie. Die wurde Ende Februar vorgelegt. Thomas Krüger, der Präsident der Bundeszentrale, betont die Notwendigkeit der geplanten Einrichtung.
Man muss ja sagen, dass es sich hier bei diesem ganzen Thema um eine Erinnerungslücke in der deutschen Erinnerungslandschaft handelt.
Eine Erinnerungslücke generell bei rechtsterroristischen Gewalttaten, sagt Krüger. Neben inhaltlichen Aspekten und der möglichen Organisationsstruktur widmet sich die Studie auch der Standortfrage.
Wir haben nach reiflichem Überlegen vorgeschlagen, ein Verbundsystem dezentraler Orte, nämlich der Orte, an denen die Mordanschläge und Brandanschläge stattgefunden haben, vorzusehen und einen zentralen Ort.
Die Bundesinnenministerin will die Standortfrage nicht ohne Diskussion mit den Angehörigen der Opfer treffen.
Ich glaube, es sollte eine Hauptstadt in Berlin sein. Ich weiß, dass auch Nürnberg sehr gerne gesehen ist. Es gibt aber auch Angehörige, die sagen, sie möchten nicht, dass es in einer der Tatstädte stattfindet. Das wäre mit Nürnberg aber der Fall.
Vorbehalte gibt es auch gegen einen Standort in Sachsen. Dort lebten die NSU-Terroristen und planten ihre Anschläge. Angehörige der Opfer artikulieren Angst davor, in AfD-Hochburgen mit Rassismus konfrontiert zu werden. Miral Shahin aus der Keubstraße in Köln-Mülheim sieht das jedoch anders.
Ich finde, dass diese Aussage genauso viel Vorurteile in sich birgt, wie was ich ja empfinde als Mensch, wenn man Vorurteile über mich hat.
Die Diskussion steht erst am Anfang. Die Studie der Bundeszentrale für politische Bildung rät, das Vorhaben Erinnerungsort und Dokumentationszentrum für die Opfer des NSU noch in dieser Legislaturperiode aufzugleisen.
Dietrich Karl Meurer über das geplante Gedenkzentrum für die Opfer des rechtsextremen NSU-Terrors. Im Senegal wird diesen Sonntag ein neuer Präsident oder eine Präsidentin gewählt. Beobachter halten die Abstimmung für die vielleicht wichtigste seit der Unabhängigkeit des westafrikanischen Landes vor über 60 Jahren. Der Grund? Der amtierende Präsident Macky Sall hat die ursprünglich für Februar geplanten Wahlen kurzfristig abgesagt. Es gab Unruhen, Menschen starben. Und die Demokratie könnte nachhaltig beschädigt worden sein. In einem Land, das immer als stabiler Anker in einer aufgewühlten Region galt. Noch nie wurde hier geputscht. Der Senegal ist aber auch ein Land, aus dem viele junge Menschen weg wollen, weil sie keine Perspektive sehen. Bei einem der Versuche, von der westafrikanischen Küste auf die europäischen Kanaren zu kommen, kamen im letzten Sommer mehr als 60 junge Senegalesen ums Leben. Trotzdem sitzen nun wieder viele junge Fischer am Strand ihres Dorfs Fassboy und warten auf den Sommer, wenn der Atlantik wieder ruhiger und eine Überfahrt Richtung Kanarische Inseln wieder möglich wird. Den Tod fürchten sie nicht, wie unsere Korrespondentin Dunja Sadaki berichtet.
Fischer Abdulaziz Sen sitzt am weißen Sandstrand von Fassboy und blickt auf die aufschäumenden Wellen. Das Meer ist heute rau. Um ihn herum liegen fast Bauch an Bauch die bunten Pirogen im Sand, die Fischerboote. Weiß, blau, rot, gelb. Eigentlich idyllisch, aber nicht für Fischer Sen. Der Blick auf die Boote und das Meer bringen düstere Erinnerungen.
Sie haben versucht, nach Europa zu kommen, sogar mein Sohn. Es gab eine Piroge, 70 Menschen auf ihr sind gestorben, wie mein Sohn. Er war 25 Jahre alt, er ist tot.
Abdul Aziz Sen spricht von Juli 2023. Damals brechen mehr als 100 Menschen aus Fassboy nachts in einem Boot auf. Über eine der tödlichsten Migrationsrouten der Welt, die Nordatlantikroute, wollen sie auf die Kanarischen Inseln gelangen, gut 1500 Kilometer von Fassboy entfernt. Eigentlich dauert so eine Überfahrt knapp eine Woche. Doch die jungen Männer kommen nie an. Viele von ihnen verhungern und verdursten auf hoher See. Als die Angehörigen nach einer Woche immer noch kein Lebenszeichen erhalten, alarmieren sie Nichtregierungsorganisationen und Behörden. Später rettet ein spanisches Fischerboot die Überlebenden. Abdulaziz Sen sagt, er wusste nicht, dass sein Sohn abhauen wollte. Verübeln könne er es den jungen Menschen aber nicht.
Hier gibt es viele Probleme. Für die Fischer, aber auch die, die versuchen, Gemüse anzubauen. Du kannst viel Gemüse anbauen, verkaufst aber nichts. Als Fischer fährst du raus und findest zurzeit keinen Fisch. Warum? Weil die europäischen Boote, die Verträge mit Senegal haben, sie kommen und dann gibt es hier nichts mehr. Der Senegal zwingt sie, sich nach Europa aufzumachen, um dort Geld zu verdienen und die Familie zu ernähren.
Präsident Macky Sall habe den Ozean verkauft, sagen hier viele, und meinen damit, die Regierung habe zu viele Lizenzen an ausländische Fischereiunternehmen vergeben. Jetzt überfischten diese ihre Gewässer. Hey! Und trotz der vielen Toten aus Fassboy. Am Strand unter einer Plane sitzen circa 15 junge Männer. Alle wollen ihr Glück Richtung Kanaren versuchen. Den Tod fürchten sie nicht. Dazu sitzt sich auch Amari Dley, etwa 50 plus. Seine Generation sei die erste gewesen, die sich in Pirogen Richtung Kanaren aufgemacht habe. Nach Jahrzehnten in Spanien sei er im Alter zurückgekehrt. Seinen Kindern werde er nicht verbieten zu gehen.
Hier im Senegal herrscht das Gesetz des Stärkeren. Hast du Geld, bist du der König. Deswegen haben wir das Problem mit der Migration. Hast du hier ein Problem, findest du keine Hilfe. Sobald du aber einen Fuß auf europäischen Boden setzt, sucht man dir als erstes einen Anwalt und einen Arzt.
Gründe, Fassboy zu verlassen, gibt es viele, erzählen die jungen Männer. Kaum wirtschaftliche Perspektiven. Seit gut 3 Jahren gäbe es wegen dem Ausfall zweier Wasseraufbereitungsanlagen kein fließend Wasser mehr. Viele sind wütend. Nachdem bekannt wurde, dass mehr als 60 ihrer Freunde und Bekannte bei der Überfahrt Richtung Kanaren ums Leben kamen, stürmten sie ein Regierungsgebäude in Fassboy und schlugen Fenster, Türen und Möbel kurz und klein. Bis heute ist dorthin kein Beamter zurückgekehrt. Mamouba ist der Präsident der Jugendvereinigung in Fassboy. Er sagt, die Jugend hier versuche, auf sich aufmerksam zu machen.
Ein junger Mensch in Fassboy fühlt sich ein bisschen vergessen, insbesondere vom Staat. Es gibt so vieles, was hier fehlt. Du hast keine Arbeit, aber du hast eine Familie, die essen und trinken muss. Also musst du Opfer dafür bringen.
Laut dem spanischen Innenministerium kamen 2023 über die Nordatlantikroute fast 40.000 Migranten auf die Kanarischen Inseln. Ein Anstieg von mehr als 150% im Vergleich zum Vorjahr. Eine Großzahl der Ankommenden, Menschen aus dem Senegal, aus Dörfern wie Fassboy. Die hohen Todeszahlen schrecken hier Tragödie nach Tragödie, niemanden aber mehr ab. In Fassboy warten viele junge Menschen am Strand, blicken auf das raue Meer. Sie warten auf den Sommer, dann, wenn die See ruhiger wird und eine Abfahrt in der Nacht weniger gefährlich.
Dunja Sadaki berichtete aus dem Senegal. Das war Politik und Hintergrund, zu abonnieren in der ARD Audiothek. Eine weiter spannende Radio- und Podcast-Zeit wünscht Ingo Lierheimer.